dass wir gemeinsam Lobpreis machen können, dass wir Gott anbeten dürfen, dass wir vor ihn treten und dass wir versorgt sind in allem. Und wir haben schon August, wir haben Sommer und es ist schön, so viele tragen was bei. Wir haben heute die Moderation erlebt von Ursula, ganz toll, vielen Dank, heute uns reinzunehmen, immer wieder auch das Gefühl zu haben, dass wir als Gemeinde doch enger zusammengerückt sind und dass wir erleben dürfen, was es ausmacht, was Gemeinschaft bedeutet, wo wir uns gegenseitig tragen, unterstützen. Ja, wir haben heute ein Thema, wo mir schon länger ein bisschen durch den Kopf geht, einfach weil ich ein Typ bin, der viel Medien schaut, Nachrichten, Infos guckt. Ich nehme das alles so ein bisschen wahr, was in unserem Umfeld passiert, in unserem Land, weltweit. Wir haben früher schon gerne Nachrichten geschaut als Kinder, weil wir hatten in unserer Kindheit nur 3 Programme. Da blieb nicht viel übrig. Aus dem Grund sind wir dann vielleicht ein bisschen gepolt von unserer Generation. Aber heute soll es um ein Thema gehen, wo ich dachte, oh ja, irgendwie bewegt mich das. Es geht um Irrlehre, Warnung vor Irrlehre, Fake News ist so der Begriff dazu, der hier kursiert, weil in der Vergangenheit wir doch über das Thema immer wieder mal was gehört haben. Und ich finde es spannend, wozu warnt denn die Bibel vor Irrlehren? Und warum taucht es immer wieder auf? Und ich denke, jeder von euch, der regelmäßig eine Bibel liest, wird feststellen, wie oft gerade im Neuen Testament diese Warnung vor Irrlehre kommt. Jesus selber warnt davor in seinen letzten Reden und auch die Botschaften in den einzelnen Gemeindebriefen haben in Schlussworten meistens noch so eine Warnung diesbezüglich oder handeln sogar direkt davor. Gerade Paulus und Timotheus, die warnen ja sehr vehement am Ende ihrer Briefe. Warnung vor Irrlehre. Es taucht eigentlich immer wieder auf, dass wir Acht haben sollen auf die Lehre, Acht haben auf das, was wir tun, was wir hören. Wozu eigentlich? Also Irrlehre, das war für mich früher immer so ein eher so ein altertümlicher Begriff, der sich hauptsächlich auf religiöse Themen bezogen hat. Und meistens verbunden mit irgendwelchen sinnlosen Aktionen von asiatischen oder amerikanischen Sektengemeinschaften. Man denke an die Aktion, ich glaube, das war eine koreanische Sekte, die in den 80er Jahren an einem bestimmten Tag mit Bussen auf einen hohen Berg fuhr, um die Wiederkunft Jesu zu erwarten. Die hatten einen Tag und eine Uhrzeit, und da sollte das passieren. Aber es passierte nichts. Und man hat dann gedacht, ja, der Pastor hat sich geirrt, kann passieren. Und also ebenfalls historisch verbrieft habe ich noch rausgefunden, Jesus hätte eigentlich bereits schon am 22. Oktober 1844 auf die Erde kommen sollen. Und am 21. Mai 2011, das war das letzte Datum, wo eine christliche Gemeinschaft gedacht hatte, Jesus muss da wiederkommen. Warum auch immer. Ja, also gerade in den letzten Jahren hat so der Begriff für mich Irrlehre aufgrund eben dieses neuzeitlichen Phänomens Fake News wieder so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Und lange Zeit habe ich gedacht, naja, so in unserer aufgeklärten Gesellschaft des 21. Jahrhunderts haben wir eigentlich alle die Möglichkeit, den Dingen zu vertrauen, die uns da so täglich berichtet werden. Und man kann sich danach richten. Aber das ist mittlerweile ein Trugschluss und auch die Bibel berichtet uns sehr deutlich, wie in den letzten Tagen weltweit die Verwirrung zunehmen wird und wir daher auch achtsam sein sollen. Und so lesen wir beispielhaft jetzt in Markus 13 zum Beispiel die Zeilen, nachdem sich Jesus mit seinen Jüngern über die kommende Zerstörung von Jerusalem unterhalten hat mit seinen Jüngern. Und da steht, Jesus saß am Abhang des Ölbergs und sah zum Tempel auf der anderen Seite des Tals hinüber. Nur Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas waren bei ihm. Sie baten, sag uns doch, wann wird das geschehen? Welches Ereignis wird ankündigen, dass das Ende bevorsteht. Jesus antwortete, lasst euch von keinem Menschen täuschen. Viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich behaupten, ich bin es, der Retter, auf den ihr wartet. Und so werden sich viele in die Irre führen. Und danach folgt eine ganze Liste mit den ganzen Begleiterscheinungen, die uns heute eigentlich ja ganz aktuell wieder verfolgen, wie Kriege, Naturkatastrophen, Hungersnöte, Verfolgungen, Vertreibungen, schlimmer Götzendienst und so weiter. Immer gepaart mit Täuschungen oder Enttäuschungen. Der Begriff Fake News kommt ja aus dem Englischen. Für Fake und News, gefälschte Nachrichten bedeutet es. Und meist tatsächlich, dass bereits in der Antike Machthaber falsche Nachrichten verbreiten ließen, um ihre Ziele zu erreichen. Aber ich denke mal, seit spätestens der US-Präsidentschaftswahl 2016 hat dieser Begriff Fake News nochmal ganz stark an Popularität gewonnen. Und in dem Zusammenhang hat man gemerkt, wie unglaublich viele Falschmeldungen mittlerweile auch im Umlauf sind. Und gerade durch dieses Thema Digitalisierung und durch das digitale Zeitalter haben wir eine unglaubliche Turbo, dass diese Falschnachrichten oder falsche Informationen sich jetzt weltweit verbreiten, überall auftauchen. Und wir haben ja plötzlich eine ultra gefährliche Quelle, die unaufhaltsam sprudelt und eigentlich durch nichts mehr aufgehalten werden kann. Aber was hat es mit uns zu tun? Und ich finde es schon spannend, wenn Jesus bereits schon die Gläubigen, also die Gemeinden, mahnt, achtsam zu sein und sich nicht täuschen zu lassen, dann muss es eigentlich doch mehr sein, wie jetzt nur die Erkenntnis, okay, ich bin gerettet, Jesus ist mein Herr, jetzt ist alles gut, am Ende des Lebens bin ich gerettet. Punkt. So ganz überspitzt. Wozu betrifft mich das eigentlich als aufgeklärter Mensch des 21. Jahrhunderts, als gläubiger Christ? Und trotzdem, die Bibel erwähnt hier relativ oft die Warnungen über Irrlehre und vor allem auch in den neutestamentlichen Briefen an die Gemeinden. Aber wozu eigentlich? Ja, sind wir als mündige Christen nicht eigentlich schon so aufgeklärt, dass wir darüber, ich nehme mal den Ausdruck, erhaben sind? Aber wenn wir an 1. Korinther 10 denken, da steht darum, wer meint, er stehe, soll zusehen, dass er nicht falle. Eigentlich eine Warnung. Und ich glaube, dass es der Begriff Irrlehre hier tatsächlich für drei so große Bereiche gilt, die alle eigentlich ihr eigenes Thema haben mit dem Thema Irrlehre, aber sich doch am Ende irgendwo gemeinsam wiederfinden. Und jeder Bereich hat seine eigene Überschrift und Textstelle. Aber bevor wir jetzt dazu kommen, nochmal kurz zusammengefasst, was bedeutet eigentlich Irrlehre oder was bedeutet es eigentlich auch nicht? Was ist Irrlehre laut der Bibel nicht? Und ich denke, das sind die einfachen Dinge unseres gemeinsamen Zusammenlebens. Ich glaube, wenn wir uns über die Ausführung zum Beispiel des Abendmahls streiten, ob jetzt Wein oder Saft, ob Kelch oder Becher, ob Chips oder Brot, ich glaube, hier werden wir uns wohl kaum über das Thema Irrlehre unterhalten, wenn wir den eigentlichen Inhalt des Abendmahls doch verstanden haben. Und ich glaube auch die Frage der Taufe, in welcher Form, oder die Frage, ob jetzt Frauen das Wort Gottes verkünden dürfen oder nicht, wenn wir den Sinn und den Inhalt des Ganzen verstehen, dann reden wir jetzt nicht unbedingt von Irrlehre. Wir können uns über Formen oder Ausführungen streiten, Meinungen austauschen, aber generell, wenn wir den Sinn verstanden haben dahinter, was es bedeutet, sind wir auf der sicheren Seite. Ich finde es gut, wenn wir über Lehrmeinungen diskutieren, wenn wir uns auch mal trauen, Dinge anzusprechen, wenn wir sagen, hey, in der Predigt, also den Punkt hätte ich jetzt anders gesehen, dass wir uns darüber austauschen und voneinander lernen, uns korrigieren lassen. Alles gut. Ich denke, alles, was wir reden und tun und äußern, darf geprüft werden. Problematisch wird es allerdings, wenn wir zum Beispiel der rettenden Botschaft der Gnade noch ein paar Bedingungen hinzufügen. So wie Paulus zum Beispiel die Galater warnt in seinem Brandbrief an die Galater um die Lehre, dass man zusätzlich zum Glauben an Christus auch noch das mosaische Gesetz, also sprich Beschneidung und Speisevorschriften, erhalten muss, um gerettet zu werden. Und hier haben wir ein Problem. Aber, ja, was ist Irrlehre laut der Bibel? Und im Kern bezeichnet Irrlehre, die von den grundlegenden Wahrheiten des Evangeliums abweichen. Also das kann verschiedene Formen annehmen. Verfälschung der Person und des Werkes Jesu Christi. Oder Hinzufügen von Bedingungen zur Rettung, wie wir es gerade erwähnt haben. Verdrehung der Heiligen Schrift. Leugnung biblischer oder wichtiger biblischer Wahrheiten, die mein Leben oder auch ganze Gruppen oder Gesellschaften bestimmen. Oder Verbreitung von Lehren, die zu einem unheiligen Lebenswandel führen, sagt man auch. Und warum ist es wichtig, dass wir Irrlehre erkennen und auch ablehnen? Weil es einfach schwerwiegende Folgen hat. Sie führt Menschen vom wahren Glauben ab und gefährdet ihr ewiges Heil. Sie spaltet Gemeinden und verursacht Streit und Verwirrung. Sie kann Gottes Wort entehren, Gott selber. Sie verhindert unsere eigentliche Berufung in Christus. Sie kann zu einem unheiligen Lebenswandel führen. Und sie kann versuchen, dadurch Gottes Heilsplan zu verhindern. Diese Punkte gehen wir nachher alle noch ein. Und mir ist aufgefallen, wenn man diese ganzen Warnungen mal so durchforstet, dass, ich sage mal, für mich so drei große Bereiche angesprochen werden, die alle ihre unterschiedlichen Facetten aufdeckt, aber doch alles irgendwo eine Gemeinsamkeit hat und Parallelen haben. Und auch wenn wir die Schriften an die Gemeinden gerichtet sind, also die Briefe sind aber nicht nur die Gläubigen betroffen, sondern es werden wirklich alle angesprochen. Und diese drei Gruppierungen, die habe ich jetzt mal aufgeteilt. Einmal geht es um die Verwirrung der Nichtgläubigen. Warum? Damit sie das rettende Evangelium nicht erkennen sollen und dadurch verloren gehen. Und passend lesen wir in Kolosser 2, Vers 4, die Verse dazu. Das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen leitet. Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht nach Christus. Dann gibt es eine zweite Gruppe, die das betrifft. Und ich nenne das mal Verwirrung der Gläubigen. Das sind wir Christen gemeint. Damit sie ihre Berufung nicht erkennen und dadurch weder geistlich wachsen noch Frucht bringen. Dazu die Römerstelle in Römer 16. Ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr auf die achtet, die Zwiespalt und Ärgernis anrichten, entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Und durch süße Worte und schöne Rede verführen sie die Herzen des Arglosen. Und die dritte Gruppe ist für mich die Gesellschaft, ich sag's mal, die globale Gesellschaft, Verwirrung der globalen Gesellschaft. Damit der göttliche Heilsplan für die Welt verhindert wird. Gottes Heilsplan bedeutet Vorbereitung der Wiederkunft des Messias. Stelle für mich dazu in 2. Timotheus 4, wo es heißt, denn es wird eine Zeit kommen, dass sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst Lehrer aufladen werden, nach ihren eigenen Begierden, und sie werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Was ist für mich so in diesen drei Gruppen so besonders? Und ich denke, ich fange mal mit der ersten Gruppe an, unter Punkt 1, Verwirrung der Nichtgläubigen, damit sie das Rettungsevangelium nicht erkennen und verloren gehen. Ich habe da so ein Beispiel gefunden, das kennt ihr wahrscheinlich alle auch, das steht in Markus 10. Da geht es darum, Jesus und der reiche Jüngling, und da ist Folgendes passiert. Und als er hinausging auf den Weg, also Jesus, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott. Du kennst die Gebote: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles gehalten, von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach. Er aber wurde betrübt über das Wort und ging traurig davon. Wie viele Menschen glauben, dass sie durch gute Werke irgendwie am Ende ihres Lebens doch nicht in die Verdammnis kommen? Ich habe noch die Worte eines ehemaligen Kollegen von mir im Ohr, wenn wir uns mal unterhalten haben, so immer zu den Festtagen Weihnachten und Ostern, da war immer so sein Standardsatz: Ja, als guter Katholik, ich spende doch. Und als guter Katholik werde ich doch auch fasten. Wir sind dann mal ins Gespräch gekommen, und immer wenn es darum ging, dass man das Bedürfnis hatte, vielleicht doch irgendwas Spirituelles zu erleben, hat man sich auf das berufen, was man kennt. Und dann wurde man plötzlich ganz, ja, wir müssen was tun. Es ist jetzt Zeit, etwas zu tun. Und dann wollen wir Gutes tun. Aber ist es das tatsächlich, dass wir durch gute Werke uns irgendwie doch am Ende unseres Lebens die Erlösung erkaufen? Und reicht es? Was bewegt die Menschen zum Ende des Jahres hin, wenn wir über Weihnachten nachdenken und plötzlich die Spendenbereitschaft in ungeahnte Höhen schießt? Ich glaube, vielleicht liegt es daran, dass wir Menschen dazu neigen, die Dinge in unserem Leben selbst in die Hand zu nehmen und darauf zu hoffen, irgendwie eine gute Lösung zu finden. Wenn ich also Gutes tue, dann muss ich mir doch am Ende meines Lebens Gutes widerfahren. Ich habe es doch selbst in der Hand. Und es gibt ja dieses berühmte Gedicht von Goethe, das kennt ihr wahrscheinlich auch, mit der Überschrift Das Göttliche. Und ich fange mit den berühmten Zeilen an: Edel sei der Mensch, hilfreich und gut, denn das allein unterscheidet ihn von allen Wesen, die wir kennen. Heil dem unbekannten höheren Wesen, die wir ahnen. Ihnen gleiche der Mensch, sein Beispiel lehre uns jene Glauben, und bla bla bla. Und ihr habt es wahrscheinlich im Deutschunterricht bestimmt schon mal gelernt. Es geht um die Selbsterlösung. Der Mensch ist gut und edel, er hat es selbst in der Hand. Aber wenn wir die Bibel dazu lesen, verstehen wir ein völlig anderes Bild. Und achten wir nochmal auf die Begegnung von Jesus mit dem Jüngling in Markus 10. Was wird zu Beginn des Dialogs gesprochen? Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben erbe? Und dann antwortet Jesus schon ihm direkt: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott. Es reicht eben nicht nur, gut zu sein, auch wenn wir uns davon ein reines Gewissen schaffen, egal ob gut zu sich selber oder zu den anderen. Jesus spricht hier ganz deutlich über die Bedingungen für ein ewiges Leben in seinem zukünftigen Reich. Und passend dazu steht auch in Kolosser 2, seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf die Überlieferung der Menschen und auf die Elemente der Welt und eben nicht auf Christus. Wahrscheinlich denken wir, okay, haben wir verstanden, wir haben es kapiert, dass wir nur durch Christus erlöst sind. Wozu die Warnung für Irrlehre? Und da komme ich zum zweiten Punkt. Jetzt geht es um uns. Verwirrung und Behinderung der Gläubigen, damit sie ihre Berufung nicht erkennen und dadurch weder geistlich wachsen noch Frucht bringen. Wir haben gelesen in Römer 16, ich wiederhole es nochmal, ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr auf die achtet, die Zwiespalt und Ärgernis anrichtet, entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie, denn solche dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Und durch süße Worte und schöne Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Einer der meist zitierten Bibelverse von gläubigen Menschen, wenn es darum geht, sich für eine, was auch immer, Entscheidung zu rechtfertigen, steht in Galater 5, zur Freiheit hat uns Christus berufen. Und ich habe mal ganz oft den Eindruck gehabt, irgendwie besteht da so ein Hauptproblem unter der Christenheit. Man versucht, seine Sehnsüchte und Wünsche generell irgendwie in der Bibel zu rechtfertigen und übersieht ganz oft, dass die Zusammenhänge der Verse, mit denen wir uns so oft rechtfertigen, eigentlich was ganz anderes ausdrücken. Denn, wie geht der Vers weiter, aber nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Und ich glaube, wenn wir nicht dahin kommen, dass wir die Bibel und ihre Inhalte als Ganzes betrachten und ihren Kontext zu verstehen, dann kann es tatsächlich passieren, dass wir in unserem Leben geistlich in die Irre laufen. Und ich glaube, wir müssen uns hier entscheiden. Lesen wir die Bibel so, dass sie sich unserem Leben, unseren Entscheidungen anpasst und sie unsere Handlungen irgendwie rechtfertigt? Oder lassen wir die Bibel und Jesu Worte über unser Leben bestimmen und uns korrigieren? Ich denke, es geht nicht nur um diese eine Erkenntnis der Gnade für unser eigenes Leben, sondern auch darum, wie wir am Ende unseres Lebens dastehen und welche Auswirkungen wir auf unser Umfeld haben. Was sagt Paulus in Apostelgeschichte 20? Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus Christus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Und das bedeutet, dass wir uns entscheiden müssen, ob wir der Wahrheit unserem Leben folgen und unsere Berufung ergreifen und damit als treuer Knecht in des Vaters Haus einkehren oder uns durch falsche Einflüsse oder auch Gedankengebäude ablenken lassen, unser Leben selbst bestimmen und uns selbst verwirklichen, aber am Ende das Ziel verfehlen und letztendlich vor Gott mit leeren Händen dastehen. Und wir denken an den Schmerz von Paulus, wo er in 1. Timotheus 4 schreibt, denn Demas hat mich verlassen, weil er die jetzige Welt liebgewonnen hat und ist nach Thessalonich gezogen, was auch immer er da vorhatte. Und der Demas war mal ein richtig guter Mitstreiter, der mit Paulus unterwegs war. Und ich glaube, zusammenfassend warnt uns die Bibel tatsächlich davor, dass wir weltliche Sorgen, Reichtum, Vergnügungen, Geldgier und die Liebe zur Welt uns vom Glauben ablenken und uns daran hindern können, dass wir geistlich wachsen oder oftmals sogar vielleicht ganz vom Weg abkommen. Und es wird dazu aufgerufen, dass wir standhaft bleiben und dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Also das, was wir in Christus und in seiner Gemeinschaft der Heiligen bleiben, dass wir geistig wachsen und dann auch Frucht bringen. Und ich glaube, wenn wir nicht der Versuchung verfallen wollen, Irrlehren über unser Leben zuzulassen, dann müssen wir faktisch dem entgegenwirken und uns aktiv nach dem ausstrecken, was die Wahrheit über uns ausspricht und gute Früchte in unserem Leben bewirkt. Es gibt keinen Zustand null oder neutral. Also entweder investieren wir und wachsen im Glauben, oder wir dümpeln vor uns hin und verfallen den Versuchungen und Verlockungen dieser Welt. Und wir lesen in Sprüche 4, Vers 23 passend: Mehr als alles andere hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Ja, dritter Punkt. Für mich unter dem Begriff Verwirrung der Gesellschaft oder der globalen Gesellschaft, das, was weltweit passiert, damit der göttliche Heilsplan für die Welt verhindert wird. Warum? Weil der Widersacher, der Teufel, etwas dagegen hat. Und dazu lesen wir in 2. Timotheus 4, denn es wird eine Zeit kommen, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst Lehrer aufladen werden, nach ihren eigenen Begierden. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Und für mich ist das ein Thema, das hat angefangen damals schon seit dem Sündenfall. Das, was wir heute erleben, ist letztendlich eine lange, lange Linie, die wir sehen müssen, um das Ganze zu verstehen. Wir wissen aus Gottes Wort, dass seit dem Sündenfall Satan auf der Erde herrscht, zusammen mit seinen Engelsfürsten und Dämonen. Aber seine Zeit ist nur begrenzt und von Gott beschlossen. Weil sobald der Messias in den sogenannten letzten Tagen kommen wird, beschließt es quasi das Ende des Herrschaftsbereiches von Satan. Aber damit das eintrifft, müssen zuerst noch prophetische Dinge auf der Erde passieren. Und genau diese Botschaft weiß der Teufel nur zu gut. In Apostelgeschichte 3 steht: Ihm, sprich Christus, muss der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten, in denen alles wiederhergestellt wird, wovon Gott geredet hat, durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anbeginn. Stellt sich für mich die Frage, was muss denn alles wiederhergestellt werden? Und hier lässt sich erahnen, welche Prophetie den Teufel so verzweifelt versuchen lässt, sein eigenes Ende quasi zu verhindern. Und dazu gibt es einige Beispiele, die wir alle irgendwo kennen, schon mal gehört haben. Zum Beispiel Matthäus 24, der Missionsauftrag muss erfüllt sein. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Es geht um Landbesitz Israels in 1. Mose 17. Ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinen Samen nach dir von Geschlecht zu Geschlecht, als einen ewigen Bund, dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir. Und ich will dir und deinen Samen nach dir das Land zum ewigen Besitz geben. Und es gibt noch mehr Prophetien, die erfüllt werden müssen. Die Rückkehr des Volkes Israels in die Heimat. In Hesekiel lesen wir das, denn ich will euch aus den Völkern herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe, und sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Jerusalem als ungeteilte Hauptstadt. In Zacharia, und an jenem Tage werden seine Füße auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin. Überall sind Dinge, die wiederhergestellt werden müssen, bevor Jesus wiederkommt. Und das können wir vielleicht verstehen, das sind nur ein paar Beispiele, die zeigen, warum mit aller Gewalt verhindert werden soll, was gerade weltweit passiert. Und logischerweise versucht uns Satan mit allen Mitteln zu verhindern, dass genau diese Dinge passieren bzw. in Existenz kommen, weil es um sein Überleben geht. Und um genau diese Voraussetzungen zu verhindern, versucht der Teufel mit allen Mitteln und Tricks eben gegen sein Ende anzugehen. Und dabei benutzt er gezielt seine Fake News, um die Menschheit zu blenden und zu verwirren. Und eine Hauptstrategie sieht man seit Beginn der Schöpfung eigentlich, das zieht sich so einmal richtig durch, ist Zweifel und sogenannten Skeptizismus zu sehen, dass wir Dinge ablehnen, leugnen, hinterfragen, nicht wahrnehmen wollen. Und ganz oft stellen wir fest, dass es darum geht, dass die Existenz Gottes geleugnet wird. Das Hinterfragen der Existenz Gottes, die Gültigkeit religiöser Lehren oder der Plan Gottes selbst ist für viele ein Hindernis, ihm zu begegnen. Und Zweifel und Unglaube können Menschen davon abhalten, sich Gott zuzuwenden und das Heil anzunehmen, das er anbietet. Und dabei ist es tatsächlich wenig hilfreich, wenn man sich Schriften oder Gedanken hingibt, die um den heißen Brei herumreden oder über den Sinn des Lebens philosophieren. Leugnen der Existenz Satans selber. Die beste Strategie, um die Menschheit ins Verderben zu führen. Den Teufel gibt's gar nicht. Es glauben tatsächlich auch viele Christen, wusste ich gar nicht. Aber was löse ich damit aus? Somit muss ich ja eigentlich niemanden Rechenschaft ablegen, weil ich mir ja selber verantwortlich bin. Aber dadurch passen viele Zusammenhänge in der Bibel einfach nicht mehr zusammen und hinterlässt in der Regel eigentlich noch mehr Fragezeichen, als dass ich Antworten finde. Oder wir leugnen das Existenzrecht von Israel. Auch wenn inzwischen sich ganz viele Stimmen erheben und am liebsten Israel von der Landkarte entfernen würden. An Israel geht leider kein Weg vorbei, wenn es um die Erfüllung des Heilsplans Gottes geht. Und ich glaube, hier müssen wir uns entscheiden, wo oder bei wem wir unser Fähnchen hochhalten. Wollen wir die aktuellen weltweiten Ereignisse politisch und ethisch korrekt verstehen oder biblisch korrekt begreifen? Glauben wir der eigenen Wahrheit unserer Selbstfindung und dem, was andere als wahr oder richtig empfinden? Oder glauben wir der Wahrheit Gottes? Was beeinflusst unser Denken, Handeln und Tun? Wenn wir uns für eine ethisch-politisch korrekte Denkweise entscheiden, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir an den weltweiten Ereignissen momentan eher zutiefst verzweifeln, weil sie keine Lösungen und Antworten liefern kann. Genauso wenig echter Friede, sondern nur noch mehr Chaos. Wie können wir uns also vor Irrlehre schützen, vor Dingen, die uns sagen, was wahr und was richtig ist. Und ich glaube, es gibt für uns schon ein paar gute Richtlinien, die wir einfach pflegen müssen in unserem Alltagsleben. Und das Erste und Wichtigste ist gründliches Bibelstudium. Je besser wir die Heilige Schrift kennen, desto leichter können wir falsche Lehren erkennen, die ihr widersprechen. In 2. Thessalonicher steht, so steht nun fest und haltet euch an die Überlieferungen, in denen ihr durch uns unterwiesen worden seid, es sei durch Wort oder Brief von uns. Wir können uns vor Irrlehre schützen durch die Gabe der Unterscheidung. Wie geht es? Wir lesen weiter im Thessalonicher. Wir sollen alles prüfen, bewegen und das Gute behalten. Ich finde es spannend. In Apostelgeschichte, da lesen wir über die Juden in Beröa einen kleinen Vermerk. Die werden erwähnt, weil die Juden in Beröa waren eher bereit, Gottes Botschaft anzunehmen als die in Thessalonich, weil sie hörten sich aufmerksam an, was Paulus und Silas lehrten und forschten täglich nach, ob dies mit der Heiligen Schrift übereinstimmte. Kritik und Meinungsverschiedenheiten sind kein Unglaube, sondern sie sind eine Basis, um nachzuforschen, um zu prüfen, stimmt es, was ich gehört habe? Stimmt es, was über mein Leben ausgesprochen wurde? Stimmt es, was gerade gesagt wurde? Und dazu kommt der zweite Punkt dazu. Gemeinschaft mit Gläubigen, Gemeindeleben. Da, wo wir sind, wo wir uns regelmäßig treffen, der Austausch mit anderen Christen, mit unseren Geschwistern kann uns helfen, Lehren auch kritisch zu hinterfragen. Damit wir, so wie es in Epheser 4 steht, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch das trügerische Würfeln der Menschen. Und Gehorsam gegenüber Gottes Wort als Punkt. Ein Leben im Einklang mit der biblischen Lehre schärft unser geistliches Urteilsvermögen. Ich glaube, zusammengefasst, es ist ein wichtiger Auftrag für jeden von uns, dass wir wachsam sind und dass wir uns vor Irrlehre hüten, um a, den eigenen Glauben zu bewahren, aber auch, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen. Und ich glaube, wir brauchen uns auch nicht davor zu fürchten, dass wir getäuscht werden oder dass wir irgendwas auferlegen, wo wir nicht wissen, ob das jetzt wahr und richtig ist oder nicht. Denn wir haben eine ermutigende Zusage in Johannes 14, 15, Vers 7. Da steht, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster, in Klammer, Heiligen Geist geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und ich denke, für uns ist es gut, dass wir in Gemeinschaft sind, dass wir im Austausch sind, dass wir als Gemeinde gerade in dieser Zeit versammeln, dass wir dem begegnen und dass wir uns gegenseitig ermutigen, auch korrigieren dürfen, dass wir uns wahrnehmen und dass wir Dinge, die uns begegnen, im Kontext sehen. Was sagt Gottes Wort? Und in allem möchte ich euch einfach ermutigen, dass wir dieser Zeit jetzt nicht verzweifeln, sondern dass wir das sehen, was Gottes Wort für uns sagt. Gerade wenn es um Irrlehre geht, wenn es um Dinge geht, die auch jetzt immer mehr in Gemeinden hineinkommen. Dass wir an der Wahrheit bleiben und uns ermutigen. Amen.